baue ich auf, um dann eine gute Stabübergabe zu haben? Aber damit dann verbunden auch die Frage, und was wird dann mit dir, wenn du dann übergeben hast? Findet sich dann noch eine Gemeinde, die noch Interesse an dir hat? Kannst du den Job noch machen oder gibt es da vielleicht ganz andere Alternativen? Und mit dieser Frage bin ich schwanger gegangen einige Jahre und musste dann eine Entscheidung treffen. Und solche Entscheidungen, die trifft man dann ja und weiß von vornherein, das könnte nicht nur dich selbst betreffen und deine Zukunft beeinflussen, sondern hat auch Auswirkungen vielleicht auf die Familie, in meinem Fall auf eine Gemeinde mit mehreren hundert Mitgliedern. Und das hat dann schon Gewicht, so eine Entscheidung, und sie will gut bedacht sein. Ich bin jetzt in den letzten Jahren als Gemeindeberater und als persönlicher Coach unterwegs und entdecke fast jede Woche, dass so viele andere einzelne Personen, Leiterpersönlichkeiten, aber eben auch Gemeinden vor dem gleichen Problem stehen, vor der gleichen Frage, wo geht's denn lang? Welchen Weg soll ich wählen? Und wenn ich da mit einem Studenten zusammensitze, der gerade Abitur gemacht hat und jetzt fragt, was soll ich denn studieren, dann tut er mir erst einmal unglaublich leid. Denn der hat dann ein Handbuch dabei und wenn ich dann in das Handbuch reinschaue, welche Wahlmöglichkeiten dieser Student hat an Studienorten, an Fächern, die studiert werden können, dann drängt sich die Frage förmlich aus. Ja, welchen Weg soll ich wählen? Das kann dann manchmal so aussehen. Du willst unterwegs ein Ziel erreichen und orientierst dich irgendwo und stehst dann vor so einem Verkehrsschild. Aber hallo, wo ist jetzt der Weg? Da braucht man einen eigenen Consultant, der einem jetzt zeigt, welche Abfahrt ich nehme, um mein Ziel zu erreichen. Das Problem einer multioptionalen Gesellschaft, die uns so viele Wahlmöglichkeiten einräumt, das ist eine riesige Chance, bedeutet ganz viel Freiheit, aber das kann auch richtig stressig werden. Ich muss am Ende eine Entscheidung treffen, die Konsequenzen hat für mich und für mein Umfeld. Und da tauchte in meinem Leben immer wieder, wenn ich in solchen Fragestellungen verwickelt war und für mich eine Antwort finden musste, dieser Bibelvers auf, den ich mit meiner Mutter damals als 14-Jähriger zu meiner Konfirmation aus der Bibel ausgewählt hatte. Ich weiß nicht, was mich damals motiviert hat, diesen Vers zu wählen, aber ich fand ihn irgendwie nett. Weise mir, Herr, deinen Weg und erhalte, dass ich wandle in deiner Wahrheit und erhalte mein Herz bei dem einen, dass ich deinen Namen fürchte. Und mit Furcht ist hier gemeint, dass ich deinen Namen respektiere, dass ich dich ernst nehme, dass du für mich nicht nur eine Witzfigur, ein Papiertiger bist, sondern dass ich dich wirklich als Gott ernst nehme. Hinter diesem Vers, hinter dieser Aussage steckt doch tatsächlich die Überzeugung, für viele Westeuropäer des 21. Jahrhunderts kaum nachvollziehbar, dass da ein persönlicher Gott irgendwo zu finden ist, mit dem ich Kontakt aufnehmen kann, dem ich Fragen stellen kann, von dem ich Antworten erwarten kann, weil er nicht nur ein persönlicher Gott ist und eben nicht ein unpersönliches Schicksal, sondern ansprechbar Person und darüber hinaus auch noch ein sozialer Gott ist. Der Begriff sozial leitet sich ab vom lateinischen Socius und Socius ist der Gefährte. Und so stellt sich Gott irgendwie vor in der Bibel, und die Christen seit 2000 Jahren haben ihn so erlebt, ich habe ihn heute so erlebt, Gott geht mit mir mit und ich darf ihn einbeziehen in mein Leben. Ich darf ihn ansprechen, ich darf Antworten erwarten und irgendwie erleben, wie er mein Leben unglaublich bereichert. Das ist der Hintergrund in diesem Text. Und wenn Gott Gott ist, der aus einer Metaperspektive auf mein Leben schaut, dann macht es ja total Sinn, ihn zu fragen, Gott in dieser Multioptionsgesellschaft, bei der Menge von Fragen, die sich mir heute stellen, welchen Weg möchtest du mit mir gehen? Diese Frage hat mich also begleitet in der Frage nach dem Ehepartner, in der Frage der Berufswahl, in der Frage nach der Gemeinde, in der ich einmal Pastor sein sollte. Und ich kann nur sagen, es war so gut, mit Gott diese Fragen nicht nur zu besprechen, sondern sich dann auch auf seine Antworten einzulassen. Aber nun stellt sich ja die Frage, wie kann man sich das vorstellen, dass Gott redet? Und darum möchte ich mit euch Psalm 25 anschauen, einige Verse daraus vorlesen, um dem ein bisschen nachzuspüren. Wie kann das geschehen? Was kann ich erwarten, wenn ich Gott einbeziehe in diese Frage nach dem Wohin meines Lebens? Hier äußert sich ein Typ, David, der als König von Israel einen heißen Draht zu Gott hatte und dem das ein echtes Anliegen war, seinen Weg mit Gott zu finden. Und wenn man diesen Text so vor Augen hat und dem ein bisschen nachspürt, dann erlebt man sofort einen Mann, dem das wirklich ernst ist. Immer wieder taucht dieses Gebet, diese Bitte auf: Gott, zeig mir, wo es lang geht. Ich lese den Text kurz von David: Herr, ich sehne mich nach dir. Mein Gott, auf dich setze ich mein ganzes Vertrauen. Lass mich jetzt nicht fallen und zum Gespött der Leute werden. Herr, zeige mir, welchen Weg ich einschlagen soll. Und lass mich erkennen, was du von mir willst. Lehre mich, Schritt für Schritt nach deiner Wahrheit zu leben. Du bist der Gott, bei dem ich Rettung finde. Zu jeder Zeit setze ich meine Hoffnung auf dich. Herr, erinnere dich an dein Erbarmen und deine Liebe, die du den Menschen von Anfang an bewiesen hast. Denk nicht mehr an die Sünden meiner Jugend und vergiss mein Vergehen von damals. Denk stattdessen in deiner Gnade an mich. Du bist doch voller Güte. Ja, der Herr ist gut und gerecht. Darum führt er die auf den richtigen Weg zurück, die ihn verließen. Allen, die ihre Schuld eingestehen, zeigt er, was richtig ist und wie sie nach seinem Willen leben sollen. In Liebe und Treue führt er alle, die sich an seinen Bund und seine Gebote halten. Herr, mach deinem Namen Ehre und vergib mir meine schwere Schuld. Was ist mit dem, der Ehrfurcht vor dem Herrn hat? Der Herr zeigt ihm den Weg, den er gehen soll. Er schenkt ihm Wohlstand und Glück, und seine Nachkommen werden das ganze Land erben. Menschen, die den Herrn ernst nehmen, zieht er ins Vertrauen. Er lässt sie verstehen und erfahren, was sein Bund mit seinem Volk bedeutet. Die Enge meines Herzens mache weit und führe mich heraus aus meinen Bedrängnissen. Soweit Gottes Wort. Darf ich noch mal kurz beten? Vater, das hat David bewegt vor einigen tausend Jahren, und er ist damit einem Geheimnis auf die Spur gekommen. Du, Gott, willst reden und uns den Weg zeigen. Bitte lass uns diese Relevanz, das Geheimnis dieser Grundentscheidung für uns heute neu begreifen und lass uns hungrig werden, danach unsere Wege mit dir zu gehen. Hilf mir jetzt beim Predigen und uns allen beim Wahrnehmen dieser Wahrheiten. Amen. Ich hoffe, dass ihr das sofort habt wahrnehmen können, dass David dafür steht, nach den Wegen Gottes zu fragen. Deine Wege, Herr, tu mir kund, deine Pfade lehre mich. Er erwartet, dass Gott richtungweisend in seinem Leben unterwegs ist. Aber bevor das von ihm so erwartet wird und er neue Hoffnung setzt auf die künftige Wegführung, muss er sich beschäftigen mit der ganz anderen Seite, die er erfahren hat. Er äußert große Betroffenheit über falsche Wege, die er in der Vergangenheit gelaufen ist. Also wir fragen ja nicht nur heute nach neuen Wegen, wir alle haben in der Vergangenheit Entscheidungen getroffen in unserem Lebensalltag. Und David schaut zurück und muss feststellen, oh Backe, wie oft habe ich eben nicht nach Gott gefragt, habe ich mein eigenes Ding gemacht, habe ich Entscheidungen getroffen, die mit Gott gar nichts zu tun haben. Und irgendwie stehe ich auch vor dem Scherbenhaufen und da ist viel, viel schief gegangen. Betroffenheit über die eigenen falschen Wege. Wie kommt es zu falschen Wegen in unserem Leben? Ich mache euch 3 Vorschläge. Ich weiß nicht, ob ihr nachvollziehen könnt, die falschen Wege, die ich gegangen bin. Das sind zum Beispiel unbedachte Wege, die ich eingeschlagen habe. Ich könnte das nachvollziehen, wenn man als Pastor unterwegs ist und dann kommen Gemeinden und fragen an, könntest du zu uns kommen, eine Bibelwoche machen, irgendwie einen Dienst bei uns machen? Und so oft habe ich Ja gesagt, weil ich gerne unterwegs bin, gerne Menschen helfen möchte. Und wie oft habe ich Ja gesagt und dann kam der Termin, an dem ich loslegen sollte und ich habe gedacht, was hast du da bloß entschieden? Mensch, hättest du doch mal genauer hingeschaut. Hättest du doch mal deine Frau gefragt, ob du den Termin annehmen solltest. Hättest du doch mal den Terminkalender dir besser angeschaut, was das für Konsequenzen jetzt hat für dich. Stress, Müdigkeit, eine frustrierte Frau, Kinder, die nach dem Papa rufen, der nicht da ist. Einfach, weil ich kopflos bin und unbedacht Entscheidungen getroffen habe. So kann man unbedacht in ein Studium hineingleiten und hat sich nicht vorher wirklich orientiert. So kann man unbedacht in eine Partnerschaft geraten, nur weil der Partner da oder dieser Freund, diese Freundin gerade so faszinierend ist und ich lasse mich auf etwas ein, was ich doch hätte genau bedenken müssen. Bin ich hier alleine mit diesen Problemen unbedachter Entscheidungen oder sehe ich irgendwie ein Nicken, Verständnis? Es ist besser, wenn man weiß, man ist mit anderen im gleichen Boot und nicht der ganz große Außenseiter. Ich mache euch noch einen anderen Vorschlag. Kennt ihr das auch? Das Problem trotziger Wege? Du musst dich entscheiden. Dein Umfeld sagt dir, Jung, geh den Weg, meinetwegen die Eltern, gute Freunde, aber ich bin gerade so im Clinch mit den Eltern und lass mir doch jetzt von denen nicht sagen, was ich zu tun habe. Ich zeig's denen und tu das Gegenteil von dem, was mir gute Ratgeber mitgeben wollten. Einfach weil mein Herz in Rebellion war und selbstbestimmt gehen wollte. Und wieder habe ich nicht nachgedacht, wieder bin ich meinen eigenen Motiven nicht auf die Spur gekommen, habe trotzig meinen Weg gewählt und jetzt muss ich die Suppe auslöffeln. Nachvollziehbar? Und es gibt einen dritten Typus falscher Wege. Das ist das Problem, wenn ich fremdbestimmt Entscheidungen treffe und Wege wähle, die ich besser hätte nicht gehen sollen. Auch das ist schnell erzählt und problematisiert. Es gibt junge Menschen, die ganz bestimmt sind von den Vorstellungen ihrer Eltern und einen bestimmten Weg einschlagen müssen, um Karriere zu machen. Und sie sind gar nicht das, was die Eltern in sie hineinlegen oder in ihnen sehen. Und ich bin immer fremdbestimmt unterwegs. Was für eine Katastrophe, wenn Eltern nicht fragen, was steckt in dem Jungen drin, was oder in dem Mädchen, was darf ich fördern? Und wenn sie stattdessen ihre Erwartungen auf die Kinder projizieren. Oder ich bin Teil einer Clique, einer Gang, eines Arbeitsumfeldes, wo mir klar vorgegeben wird, wie ich mich zu verhalten habe. Und wenn ich mich nicht richtig wehre, gehe ich auf einmal Wege, von denen ich am Ende feststelle, das sind Wege, die ich eigentlich mit meinen moralischen Standards gar nicht rechtfertigen kann. Ich bin hier in Abhängigkeiten geraten, ich gehe fremdbestimmte Wege und jetzt muss ich die Suppe auslöffeln. Ein großes Problem. Wo ist der Weg, den ich gehen soll? Welche Wege unter den vielen, die mir möglich sind, ist ein verheißungsvoller Weg, der mich an ein gutes Ziel bringt. Wie reagiert David angesichts dieser eigenen Lebensbilanz falscher Wege, die er gegangen ist? Er reagiert weise, er reagiert richtig. Er verdrängt die Probleme nicht. Er redet die Wege, die er eingeschlagen hat, fälschlicherweise nicht schön und versucht sie jetzt als die optimalen Wege zu verkaufen. Wie geht's dir? Mir geht's blendend. Nein, er bekennt, dass er auf dem falschen Weg ist. Er nimmt Verantwortung. Um deines Namen willen, Herr, vergib mir meine Schuld, denn sie ist groß. Wenn das stimmt, dass Gott unser Schöpfer, unser Herr ist, wenn das stimmt, was die Bibel sagt, dass er einen guten Plan für unser Leben hat, dann sind alle eigenen Wege, egal ob sie trotzig, unbedacht oder fremdbestimmt sind, sind alle Wege, die ich nicht im Namen Gottes gehe, unter seiner Leitung, unter seiner Führung, Wege, die das Potenzial, das Gott in mich hineingelegt hat, nicht wirklich zur Entfaltung kommen lassen. Und damit kommt mein Leben nicht zu der Bestimmung, die Gott für mein Leben vorgesehen hat. Und damit werde ich schuldig an meinem Schöpfer. Ich bin nicht einfach gerufen, mein Ding zu machen, sondern mein Ding vor Gott zu machen, der mir dieses Leben anvertraut hat. Und ich habe nur dieses eine Leben und diese eine Chance, vor Gott zu sein und zu seiner Ehre in seinen guten Plänen zu leben. Darum ist die einzige richtige Konsequenz zu sagen, Herr, vergib mir alle eigenwilligen Entscheidungen, wenn ich dich nicht einbezogen habe. Vergib mir Gott. Und das Schöne und die gute Nachricht, für die wir Christen stehen, ist, dass Gott, wenn wir so bitten, antwortet in einer unglaublichen Treue und Gnade und Liebe. Davon kann David hier auch ein Lied singen. Er beschreibt Gott in seiner Gnade, Treue und Güte. Und dann erfahren wir das, was einige Jahrhunderte später Paulus, auch ein heißer Typ, der mit Gott unterwegs war, in diese Worte kleidete. Also gibt es, wenn wir mit Jesus unterwegs sind und er unser Orientierungspunkt wird und er der wird, der uns unsere Schuld vergibt, dann ist jetzt durch diese Beziehung zu Christus keine Verdammnis mehr zu erwarten. Wenn ich in Christus bin, werde ich nicht verdammt, muss ich mich auch nicht mehr selbst anklagen, kann ich in den Spiegel schauen und sagen, ja, Hans-Peter, du bist falsche Wege gegangen, aber du musst dich jetzt nicht mehr verdammen dafür, weil dir vergeben ist, weil da jemand Recht spricht und Gerechtigkeit wirkt, seine Gerechtigkeit in meine Ungerechtigkeit hineinwirkt und mich wieder neu anfangen lässt. Das ist die gute Nachricht der Christen. Ich darf neu anfangen. Und ich darf darauf vertrauen, dass Gott, der mich geschaffen hat, bei all dem Mist, den ich produziert habe, zu mir steht, für mich ist und mich seine guten Wege lehrt. Das ist gute Nachricht. Und dann setzt die Bibel noch eins drauf, ein Text, wieder etwas eher als der Text, den ich gerade von Paulus zitiert habe. Im Joelbrief wird davon gesprochen, dass Gott auch in der Lage ist, die Dinge wiederherzustellen, die ich verbockt habe. Hier wird ein bedrohliches Bild gezeichnet, Israel, das durch falsche Entscheidungen in Notlagen gekommen ist. Hier mit diesem Bild ausgedrückt, die Heuschrecken haben die Ernte aufgefressen und das Volk leidet jetzt. Und dann diese Verheißung, Gott ist in der Lage, aus dem Schlechten, was ich entschieden und gewirkt habe, trotzdem Gutes erwachsen zu lassen. Er ist in der Lage, mir zurückzuerstatten, was ich auf meinen falschen Wegen verloren habe und verpasst habe. Gott ist in der Lage, die Dinge auf den Kopf zu stellen. Ist das gute Nachricht? bekomme ich hier mal ein Amen oder ein Halleluja oder ich weiß nicht, wie ihr drauf seid, aber das ist sensationell. Das hört man nur in den Räumen, die wir Kirche nennen. Wo gibt's denn sowas? Da ist jemand, der meine Schuld vergibt, der dafür bezahlt und der mein Leben wiederherstellen will und der aus dem Negativen Gutes erwachsen lassen will. Hey, das ist dein Erbe. Super, so muss das sein. Ich möchte eine letzte Frage stellen, bevor wir dann in die Gesprächsrunden gehen. Was dürfen wir jetzt erwarten, wenn wir nach Gottes Wegen fragen? Hier steht schon, was dürfen wir erwarten trotz widriger Umstände? Es ist ja nicht so, das habe ich nicht versprochen mit diesem Joel-Text, dass ich dann zu Gott komme, sage, bitte vergib mir und dann schnipst Gott und ich bin auf einmal in eine andere Welt hineinversetzt, wo alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Natürlich nicht. Erst einmal lebe ich in den Umständen, die ich durch meine Entscheidungen vielleicht auch negativ herbeigeführt habe und muss mich darin zurechtfinden. Das gilt auch für David. Man spürt ihm ab, dass er Stress hat, dass er Gegner hat, dass sein Alltag von riesigen Herausforderungen bestimmt ist. Und dann erwartet er mitten in diesem Stress doch etwas ganz Bestimmtes. Er erwartet, dass seine Seele im Guten wohnen wird. Etwas merkwürdige Sprache, aber wenn hier Seele steht, dann meint der Hebräer, ich wohne im Guten, ich mit meiner ganzen Person. Ich werde im Guten wohnen. Das heißt, mitten in bedrückenden Lebensumständen erfahre ich einen Zustand des inneren Glückes, der Geborgenheit. Ich habe inneren Frieden, ich habe Glauben, ich fühle mich geliebt, ich fühle mich angenommen, ich fühle mich geborgen. Und egal, was mein Leben bestimmt, da ist Hoffnung, dass der Gott, der Wunder tut, auch in meinem Leben die Dinge auf den Kopf stellen kann. Und das macht einen großen Unterschied. Ob ich in den Konfliktsituationen den Eindruck habe, ich muss mich selbst an den Haaren aus dem Sumpf ziehen, oder ob ich weiß, da streckt mir einer seine Hand entgegen und mit ihm kann ich mitten in den Problemen mit Dankbarkeit, mit Hoffnung, mit Geborgenheit meinen Weg gehen. Ein riesiger Unterschied. Menschen leben so innerlich erfüllt unter Gottes Frieden und dann auch unter Gottes Versorgung. Oder die zweite Verheißung, unsere Nachkommen werden das Land besitzen. War eine ganz existenzielle Aussage für den Menschen der damaligen Zeit. Nachkommenschaft bedeutete soziale Sicherheit, weil es kein Rentensystem gab. Die Rente wurde durch die Kinder sichergestellt. Sie sorgten dann für die älter werdenden Eltern. Und hier die Verheißung, du wirst Nachkommen haben und sie werden das Land besitzen. Sie werden in der Lage sein, für dich zu sorgen. Und du hast Zukunft. Darum die riesige Tragik in der damaligen Zeit, wenn ein Ehepaar kinderlos blieb. Wer wird für uns sorgen? Und jetzt hier diese Verheißung, wenn ich Gottes Wege gehe, habe ich Zukunft. Wenn ich Gottes Wege gehe, darf ich nachhaltig leben, erfüllt leben. Stehe ich irgendwann nicht vor dem Scherbenhaufen, sondern schaue ich auf das zurück, was Gott durch mich hat tun können. Egal, ob ich jetzt eigene leibliche Kinder habe oder ob ich Teil eines Beziehungsnetzes bin, in das ich investiert habe, das mir gut tut, das mir dann auch im Alter Sicherheit gibt. Ich werde ein erfülltes Leben haben. Ich habe Zukunft. Und ich kann einer nächsten Generation, ob meinen eigenen Kindern oder den Menschen, mit denen ich in der Gemeinde unterwegs bin, ein reiches Erbe zurücklassen, das darin besteht, dass ich ihnen helfe, in die Wahrheiten, in die Fußtapfen Gottes hineinzufinden. Und das Letzte für mich fast so das Schönste noch, weil das so mein eigenes Lebenszeugnis ist. Wenn ich mit den Wegen Gottes unterwegs bin, dann werden die Engen meines Herzens weit gemacht. Überall da, wo ich einen falschen Blick habe, einen zu kurz denke, wo meine Wegführung mich irgendwie abgehalten hat, Weite zu denken, wenn ich mich auf Gott einlasse, mache ich eine unglaubliche Entdeckungsreise. Ich entdecke den dreieinen Gott, den Vater, Sohn und Heiligen Geist. Ich habe Theologie studiert und seit 40 Jahren und auch länger entdecke ich diesen unglaublichen Gott und denke in eine Weite, die ja größer kaum sein kann, wenn wir dem lebendigen Gott, dem Schöpfer Himmels und der Erde hinterher denken. Und wenn er uns dann seine Geheimnisse mitteilt und uns zeigt, was das Reich Gottes ist. Herrlich. Ich komme aus einer sehr, sehr kleinen gesetzlichen Gemeinde, eine sehr eng geführte Familie. Und Gott hat mich nach Berlin gebracht. Das ist auch schon etwas Weite für sich einen Stubenhocker aus Mörs. Aber dann hat mich Gott an die Hand genommen und mich diese Welt mit seinen Augen leben lassen, sehen lassen und mein Herz weit gemacht. Wie gut, wenn wir in den Wegen Gottes unterwegs sind. Und jetzt wollen wir uns an den Tischen über die Frage unterhalten, was hilft mir jetzt in Entscheidungssituationen? Unser Bibeltext gibt uns schon zwei Hilfen. Wir fragen nach den Geboten Gottes, die eben nicht dazu da sind, uns das Leben mies zu machen, sondern die uns einen Lebensraum erschließen wollen, in dem wir sicher sind, in dem wir Erfüllung finden. Ich frage nach Gottes spezifischem Reden. Gott hat damals gesprochen, als er die Bibel offenbarte, und er spricht immer noch heute. Und da sagt unser Text etwas, was mindblowing ist. Der Herr zieht ins Vertrauen, die ihn respektieren, die ihn ernst nehmen. Gibt es Schöneres zu sagen? Der große Gott teilt seine Gedanken mit uns. Das heißt, ich darf erwarten, dass er konkret zu mir spricht. Die dritte Antwort, ich frage nach Weisheit. Das wissen die Menschen der Bibel, dass sie unbedingt gute Ratgeber brauchen, die aus einer Metaperspektive das ganze Bild sehen und nicht nur den kleinen Ausschnitt, der mir jetzt so vor Augen ist. Und die vierte Hilfe ist die, dass wir nach den Pfaden fragen, die Gott bereits mit uns gegangen ist. Was hat Gott in der Vergangenheit in unser Leben hineingesprochen? Wo finde ich schon so einen roten Faden, den ich dann für die Zukunft verlängern darf? Diese vier Aspekte gilt es zu berücksichtigen, wenn wir in Entscheidungssituationen stehen. Und wir haben jetzt ein paar Handzettel vorbereitet, da steht das nochmal drauf. Und ihr unterhaltet euch an den Tischen über die hier abgedruckten Fragen. Und ich hoffe, dass euch das hilft, das ganze Thema noch ein bisschen runterzubrechen.
Ja, erstmal vielen